Willkommen beim Gastrocast All-in No 4 Geschichten echter Macher. Hier geht's nicht um Ausreden, sondern um All-in. Wir sprechen mit Menschen, die geliefert haben, als keiner mehr an sie geglaubt hat. Inspiration, Mut und Macher-Mindset, ungeschönt und direkt aus der Praxis. Also setz dich hin, lehn dich zurück und hör zu, denn jetzt wird geliefert. Folge 25. Eigentlich mache ich an dieser Stelle die Einleitung, aber ich werde geschlagen, wenn ich weitermache. Deswegen, Frau Hoberg ist hier zu Gast, Herr Mucker ist hier zu Gast, meine Frau ist hier zu Gast. Und ja, ich höre auf zu quatschen. Warum? Erzählt euch Tanja.
Ja, hallo. Heute geht es bei uns mehr als nur um Gastro. Es geht um eine echte Verbindung. 25 Jahre Ehe, Zusammenhalt, Krisenbewältigung und der Wahnsinn des Alltags.
Wer ist denn zu Gast?
Wir freuen uns, hier sein zu dürfen, und wir freuen uns noch mehr, euch heute die Fragen zu stellen.
Mir ist gerade warm. Können wir nochmal neu beginnen?
Alles klar.
Ja, sehr schön. 25. Folge. Ne, finde ich gut, dass wir über die 25. Folge sprechen heute. Warum wir die 25. Folge machen? Nicht?
Weil wir 25 Jahre verheiratet sind.
Okay. Ja, wir wissen tatsächlich nicht, worum es geht. Wir sind jetzt aber mehrfach heute Morgen von den beiden darauf hingewiesen worden oder gefragt worden, ob wir denn nervös sind. Also ich weiß nicht, ob wir nervös sein sollten. Falls ja, ist jetzt der letzte Moment, wo wir einen Exit haben und den Raum verlassen können. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ne?
Legt los. Wie ihr gerade selber schon gesagt habt, ihr seid seit 25 Jahren verheiratet. Ihr arbeitet eng zusammen. Ihr wirkt dabei immer so, als würdet ihr euch wie am ersten Tag anschauen. Familie und Business, wie bekommt ihr das unter einen Hut?
Bitte, ich soll jetzt beginnen? Familie und Business unter einem Hut. Ja, gute Frage. Wir arbeiten ja erst, sag mal, seit wann arbeiten wir zusammen? Seit 2016. Vorher hatten wir ja getrennte Businesses quasi. Warum guckst du mir an die Decke? Und ja, wie sagt man so schön, in der Zeit, wo du in der Bank gearbeitet hast, hast du ja steil Karriere gemacht. Ich war ja quasi Hausfrau und Mama, wenn man so will. Und man sagt ja so schön, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.
Erzähl ruhig weiter. Ich höre gerne zu.
Ja, warte mal, die Frage war noch mal so, warum wir immer noch wie am ersten Tag sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich liegt es an unserem Humor. Ich weiß es nicht. Komm, du das mal.
Ich übernehme einfach mal. Wann war euch denn klar, dass ihr nicht nur Paar, Partner, Eltern seid, sondern auch, dass ihr gemeinsam was aufbauen möchtet?
Also bei mir eigentlich so, als wir das erste Mal Sex hatten.
Das war eine falsche Antwort, Herr Füllmann.
Nee, also mal ein bisschen ernst. Ja, ich verstehe schon. Also das erste Mal, dass wir gemeinsam was aufbauen wollten, war eigentlich nie klar.
Nee.
Weil das so ein, das war so ein, wie soll man sagen, das war so ein Prozess und so, das hat sich irgendwie so ergeben. Also ich wollte ja, wenn wir jetzt mal über, also fangen wir nochmal neu an, wir haben ja erst den Ferienhof gestartet. So, das ist ja, sag mal, relativ wenig Arbeit, wenn man von den Reinigungsarbeiten absieht. Weil da kommen Gäste, die bleiben damals noch 2 bis 3 Wochen und dann reisen die wieder ab und dann machst du sauber und machst ein bisschen Tüdelü, kaufst da ein bisschen Gedönse für die Buden und fertig. So, dann ging es da los mit dem Café. Das war ja die Idee von meiner holden Gattin, a.k.a. Frau Hansen. Lösen wir es eigentlich auf heute?
Nein.
Mit Frau? Ah, okay. Jetzt guckt keiner mehr zu, weil wir es wieder nicht auflösen. Also, das war ja im Prinzip deine Idee und die Idee deiner Mutter.
Genau.
Also sprich, das müsste meine Schwiegermutter sein, so von der rein familiären Konstellation. Und wir haben dann ja hat gesagt, okay, wir gucken mal, so als Hobby machen wir mal so dieses Café. Und ich war jetzt, habe mich da nicht wirklich irgendwie drin, also ja, drin gesehen. Also ich habe zwar diesen Barista-Gedönse da gemacht damals zusammen. Und dann, okay, ja, du guckst einfach mal, ist so ein Hobby irgendwie. Aber aus dem Hobby wurde ja nach ein paar Wochen sehr schnell sehr ernst.
Und dann stand mein Mann hinter mir. Da stand ich an erster Front. Das passte ihm so gar nicht. Das passte so gar nicht in sein Weltbild, dass ich dann an erster Stelle stand damals. Das passte, nein, das passte nicht. Ich war dann ja diejenige, die die Torten hergestellt hat, die Kuchen hergestellt hat. Wenn ich dann mal nicht da war, weil ich in der Backstube war und dann meine Mutter und Thorsten zusammen im Café waren, wo ist denn ihre Frau? Und das passte so gar nicht in dein Bild.
War schwierig. Ja, wirklich. War schwierig.
Weil vorher war ich ja diejenige, die halt ihm den Rücken frei gehalten hatte und dann war das ganze Spiel auf einmal andersrum.
Naja, oder du wirst halt gebeten, sag mal, kannst du noch ein bisschen sauber machen, ja? Also kannst du mal spülen oder so und du denkst so, ey, sag mal, was ist denn hier?
Ich bin gelernter Bankkaufmann, ich fange doch jetzt hier nicht an zu spülen.
Bankfachwirt, ich hab's
schon. Entschuldigung, ja, Bankfachwirt.
So, das musste jetzt mal raus. Ne? Nützt ja nichts. Ja, aber irgendwann hat sich das ja so ergeben.
Ja.
Also irgendwann haben wir ja, also irgendwann haben wir halt gemerkt, das ist im Prinzip der Hauptjob.
Ja, das stimmt.
So. Und dann, ja, okay, man, die Sache, wie wir hier zum Restaurant kamen, haben wir ja in diversen Folgen schon erzählt. Aber hier haben wir ja eigentlich, wenn du so willst, ja keine wirkliche Rollendefinition.
Nee. Ich sage immer nur schön, ich arbeite hier, ich bin angestellt, so. Mein Mann ist der Chef.
Ja.
Ja, ganz so verhalten, so füge ich aber auch nicht immer. Das ist keine eine Ausrede. Nee, aber das ist ja eigentlich dieses extrem miteinander arbeiten, das ist ja eigentlich erst seit letztes Jahr, nicht eigentlich, es ist seit Mai 2023.
Jo.
Dass wir beide gemeinsam täglich arbeiten.
Da hatten wir die Erleuchtung.
Ja, genau, da haben wir die Erleuchtung.
Ja.
Ja, also jetzt fange ich mal an. Ja, ihr seid ja seit ungefähr 11 Jahren selbstständig. Ist richtig, ne?
Ja.
Ungefähr so. Was war denn für euch härter? Der Aufbau eures Unternehmens oder die Zeit nach der Krise, die euch mit dem Partner, der euch so ein bisschen zu viel abgezockt hat?
Ein bisschen zu viel abgezockt.
Willst du?
Nee, mach du ruhig. Ich überlege noch.
Ich wollte auch eben überlegen.
So, okay. Ja gut, dann mache ich erst. Der Aufbau zur Selbstständigkeit, das war genau wie du schon sagst, es lief so fließend. Also ne, man ist da so langsam reingewachsen. Als dann die Krise kam, es war halt so, da habe ich dann wieder angefangen, die Starke zu werden. Da war ich dann wieder diejenige, die gesagt hat, komm, und das schaffen wir. Und nächstes Jahr wird besser. Ich kann mich noch erinnern an am 01.01.2023, wie wir beide mit alkoholfreiem Sekt angestoßen haben im Wohnzimmer meiner Eltern. Und ich dann sagte so, auf nächstes Jahr wird alles besser. Und du mich angucktest und sagtest, nee, es ist nicht vorbei. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht vorbei. Ich spüre aber, es wird besser. Weißt du noch?
Ja.
Ja, ja. Und ich habe gesagt, irgendwie werden wir da wieder rauskommen. Was wir ja dann noch geschafft haben.
Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die ersten Jahre, also ob jetzt ein Ferienhof oder ob jetzt Café, das war ja überhaupt keine Herausforderung. Man hat das zwar damals so gesehen, aber das war doch im Verhältnis, das war doch nichts. Das war doch, also das machst du heute, sag mal, im Standgas rückwärts. Einarmig. Kriechend. Also jetzt rückblickend. Deswegen, ich glaube, richtig gewachsen sind wir erst durch die Krise. Und wie oft haben wir denn uns anhören dürfen, ja, lasst euch bloß nicht scheiden, ja, ihr müsst das zusammen machen, ja, das ist ständig, das habe ich jeden Tag gehört, von allen möglichen Menschen, ja, du bist in einer heftigen Krise, weißt nicht, ob du es schaffst und das Einzige, was du hörst, ist, lasst euch bloß nicht scheiden, oh, das ist ganz schlimm.
Wir waren ja ab 2020 schon 4-mal geschieden.
Ja.
Ja, laut Jefer, laut Umland, dass es dann immer hieß, ja, die wohnen doch gar nicht mehr in Midoge. Die sind doch nach Jefer gezogen und dann, nee, der eine ist nach Jefer gezogen. Sie wohnt doch nur noch mit ihren Eltern und dem Sohn zusammen in Midoge. Das hatten wir auch alles.
Als wir den, als wir unseren Dicken abgegeben haben, den X5, als der nicht mehr da war, da haben die Leute gedacht, der Füllmann ist jetzt samt X5 in Jefer. Deswegen haben wir uns ja getrennt. Also.
Du hast dich für den X5 entschieden.
Ich habe mich fürs Auto entschieden, ja, genau. Offensichtlich.
Was bewundert ihr denn am meisten an dem Gegenüber?
Also die Stille muss ich rausschneiden.
Ja.
Alles, was ich jetzt sage, muss ich rausschneiden. Alter, was sind das denn für Fragen? Das ist ja hier. Ja, bitte, mach du.
Ja, ja. Also, ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Wie lange kennen wir uns jetzt? 28 Jahre, oder? Warte mal, ich muss überlegen. Ich muss eben rechnen. Doch, 29 Jahre. Es sind schon 29 Jahre. Wir kennen uns seit dem 31. Mai 1996. Es sind 29 Jahre. Doch, es sind 29 Jahre. Entschuldigung.
Hast du mich abgeschleppt?
Nein, du bist hinter mir hergelaufen.
Ja, meine ich ja.
Jetzt habe ich den Zusammenhang verloren. Ach so, und bei uns ist so, also dadurch, dass wir uns jetzt 29 Jahre kennen, es reicht ein Blick, dass ich weiß, wo da ein Problem liegt oder was er gerade denkt oder das was auch immer.
Das ist nicht die Frage. Die Frage war, was bewundert ihr am meisten an eurem Gegenüber?
Bewundern.
Also ich werde ja immer versorgt.
Deine Zielstrebigkeit.
Ich werde ja immer kulinarisch versorgt. Es wird ja für mich gebacken. Ja.
Oh, sind da nur ums Backen ging, dann wärst du aber schon cool rund. Wenn das das Einzige ist.
Es ist der Humor.
Ja, definitiv.
Es ist einfach. Du kannst ja jede noch so beliebige Standardsituation nehmen, die wir irgendwie ständig irgendwie mit Humor nehmen. Also ich glaube, die Phasen, dass wir ernst miteinander umgehen, ist höchstens, wenn wir abends mal zusammen Kitchen Impossible gucken, weil es einfach bitterer Ernst ist, sich diese Kulinarik anzueignen. Selbst da steckt jetzt schon wieder Humor drin.
Ja.
Okay, manchmal, wenn es so richtig ballert oder so, aber selbst dann haben wir hier ja, also versucht.
Zu Hause, es ist wirklich so. Es ist auch so, wir schaffen es auch nicht, also es tut mir sehr leid für viele Paare, die auch schon lange verheiratet sind. Wir schaffen es auch nicht, uns richtig zu streiten.
Auch keine Zeit dafür.
Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Wir hauen das mit Humor weg. Wenn einer von uns irgendwie knirschig ist oder so, wir hauen es mit Humor weg. Ich krieg dann die Hansen hinterher geschrien. Bei dir mache ich irgendwelche lustigen Geräusche oder guck dich irgendwie doof an, dass du dann doch wieder lachen musst.
Ja, das Schlimme ist ja, wenn du dann pissig bist. Und du willst halt auch einfach mal einen Moment sein und bleiben. Dann hast du halt wenig Chance, wenn du dann mit irgendwelchen blöden Sprüchen, die du selber mal irgendwann gegeben hast, wenn die dir dann wieder gegenüber flattern. Ja, was machst du denn dann? Da versuchst du du willst da unbedingt der Harte bleiben. Ja, du bist mir ja scheiße drauf. Wie geht das hier nicht? Ja, was machst du denn? Das dauert doch keine 30 Sekunden. Das ist doch wieder lustig. Also, ich glaube, es basiert auf Humor und es basiert vor allen Dingen auf der Berechenbarkeit.
Auf Berechenbarkeit, ja, und vor allen Dingen tiefstes Vertrauen. Also wirklich tiefstes Vertrauen.
Nanu, das haben wir nie abgesprochen. Das ist nicht im Drehbuch. Ja, Vertrauen, Ehrlichkeit, das sind aber, ja. Das ist wieder so, das sind so die Werte, die hat, die sind halt da. Die sind halt immer und überall da. Also die sind so da, dass man im Grunde darüber schon gar nicht mehr spricht.
Nein, weil es bei uns ja auch immer, es weiß jeder von uns beiden, wo der andere ist, wenn wir nicht zusammen sind.
Also, Kontrolle ist gut. Du wirst wissen, wo das Weibchen ist.
Also das ist halt, und das ist auch das, was wir an Timo, an unseren Sohn weitergeben. Ich meine, welche Eltern haben mit dem Kind dieses Wo ist bei Apple jetzt beispielsweise, dass wir wissen, wo Timo ist und er weiß immer, wo wir sind. Also es schaltet auch kein, wird nie jemand irgendwie ausschalten.
Ja.
Weil wir kontrollieren uns nicht, aber wir wissen aus Sicherheit immer, alles klar, der ist jetzt da und da oder ist da angekommen oder sonst irgendwas.
Ja, es gibt halt mal so Situationen irgendwie, weiß ich nicht, ich kaufe heute Weihnachtsgeschenke oder Geburtstagsgeschenke, dann weißt du so, okay, guckst du halbwegs rein. Wobei, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir da regelmäßig
reinkommen.
Es hat ja den einzigen Sinn.
Nur Beispiel.
Einfach, also es hat ja irgendwie den einzigen Sinn, wenn du jetzt, sagen wir mal so, wenn wir jetzt hier arbeiten, ja, und so, Timo hat ja seinen, gucken, wie ich das jetzt formuliere, hat er noch seinen Ausbildungsplatz, so. Und dann weißt du ja nicht immer, wie Also um welche Uhrzeit kommt er da raus, wenn er hier dann vielleicht abends ganz selten und ausnahmsweise mal arbeiten möchte? So, und dann macht das natürlich Sinn, wenn man guckt, okay, alles klar, er ist jetzt pünktlich los oder ist jetzt irgendwie ein bisschen eher los, dass du einfach für dich schon weißt, okay, der ist um 17:30 hier, das heißt, den kannst du um 17:45, kannst den arbeiten lassen. So, dass man einfach nur guckt, nur kurz drauf guckt und so für seine eigene Planung da ist. Oder an Tagen, wenn du halt nicht arbeitest, zu überlegen, okay, du willst den Grill jetzt anschmeißen, Junior sagt, er kommt direkt nach der Arbeit nach Hause, also guckst du, okay, der ist in 20 Minuten hier, du kannst den Grill schon mal hochfahren. Das ist der einzige Grund. Ansonsten gibt's da ja, mir ist doch scheißegal, wo der jetzt am Wochenende ist oder was.
Ist Vertrauen halt. Bei uns ist halt die Basis Vertrauen und Ehrlichkeit. Und Humor.
Wie viel Opfer bringt man für Erfolg? Und wer zahlt am Ende den Preis? Als Paar, als Mensch oder als Eltern?
Zu dem Zeitpunkt, als wir das Café hatten, würde ich sagen, war Timo das Opfer. Weil Timo ist 2007 geboren. Von 2007 an war ich täglich mit ihm zusammen, bis wir 2016, außer er war mit Oma und Opa im Urlaub, bis 2016 wir das Café eröffnet haben, war ich Ansprechpartnerin Nummer 1. Ich war immer für ihn da, habe auch Launen des Mannes abgefangen, wenn der gefrustet oder so aus der Bank kam. Also das habe ich auch abgefangen, also vor Timo. Also ich habe da immer diesen, wie du immer so schön sagst, ne, da kommt wieder der Mutterinstinkt raus. Das sagt Mucka hier ja auch zwischendurch. Und habe dann halt alles abgefangen. Und von einem Tag auf dem nächsten stand Mutter halt an vorderster Front und hatte gar keine Zeit mehr. Ich bin von 100%iger Mama ist da auf 0% gegangen. Das war für mich sehr, sehr hart. Das war für Timo auch sehr hart. Also wir haben am Anfang auch geschaut, dass Timo mit Opa, der war halt rausgenommen, dass er mit ihm dann immer sonntags irgendwo hingefahren ist, ne, damit der Junge weiter irgendwie beschäftigt war. Also ich habe da das schlimmste, schlechteste Gewissen überhaupt in meinem Leben gehabt. Also das habe ich danach nie wieder gehabt und davor auch nicht gehabt. Also da war Erfolg, weil wir ja wirklich sehr erfolgreich waren. Also wir haben am 18. März 2016 eröffnet. Eine Woche später war direkt Ostern. Also ne, wenn wir ja. in Gastro unterwegs sind, wissen wir, was da los war.
Ja.
Dann wurde es einmal ein bisschen wenig und dann gab es einmal Vollgas. Und da war es wirklich so, dass wir dich ja auch sofort brauchten, so dass du auch für Junior nicht da sein konntest. Und ja, da würde ich echt sagen, da war Timo quasi das Opfer. Aber hier kann ich nirgendwo ein Opfer erkennen in unserer Familie. Ich meine, gut, bei uns ist jetzt auch der Luxus, wir arbeiten zusammen. Wir haben auch, letztens hast du das zu Gästen bei uns auf dem Hof gesagt. Das geht so, wie wir hier jetzt arbeiten, funktioniert das auch nur, wenn man als Paar hier ist. Weil sonst, also an der Spitze beide. Und dann, weiß ich nicht, sitze ich dann von 8 bis 17 Uhr im Büro. Um Gottes Willen, nie wieder. Das wäre jetzt auch nicht so schön.
Ja, es macht die Dinge halt einfacher.
Ja, ist so.
Es macht die Dinge einfacher. Und natürlich ist es so, das ist vielleicht, ich will es nicht sagen Opfer, das ist einfach eine normale Situation. Du nimmst natürlich die Dinge auch mit und du nutzt die Zeit, die du dann eben nicht hier bist, natürlich auch, um über den Laden zu reden. Also um Dinge, ja, um einfach Dinge zu besprechen. Also du hast nicht diese Trennung. Ne? Du sagst nicht, du fährst jetzt nach Hause und du redest jetzt nicht mehr über den Laden.
Das verschmilzt so ineinander.
Ne? Das ist aber egal, ob das jetzt von einem von uns beiden kommt oder ob das jetzt irgendwie von Timo kommt.
Gestern kam es von meiner Mutter.
Genau, so, dann sitzen wir noch irgendwie mit Oma, sitzen wir noch am Küchentisch bis 21:30 gestern Abend und quatschen halt über den Laden. Aber ich würde das nicht als Opfer nehmen. Das ist einfach, das gehört da einfach zu. Weil wenn du es als Opfer sehen würdest, wenn du es mit der negativen Einschätzung belegen würdest, dann würdest du es nicht machen in der Stundenanzahl. Dann würdest du mehr als 20 Stunden pro Woche das nicht können. Also da fliegt dir dann das Blech weg, ne? Also das wird nicht erst. Es wird einfach nicht gehen. Wenn du das negativ bewertest, dann kannst du nicht diese Stundenanzahl machen. Das schaffst du nicht. Und dann willst du auch abends nicht darüber reden. Dann lass mich bloß in Ruhe mit dem Mist, so. Aber das hast du ja nicht. Also gar nicht. Du bist mal müde, ja, okay, aber das seid ihr auch. Das ist jetzt kein Unterschied, ob wir jetzt zusammen das machen oder nicht. Also Opfer des Erfolgs, ja. Timo, bin ich dabei?
Ja.
Allerdings nur auf den ersten Blick Opfer. Natürlich, es fehlt da Kindheit, die wir mit ihm nicht hatten.
Ja, das war halt...
Keine Frage, keine Frage. Aber was ist daraus geworden? Okay, er war ja quasi sehr nerdy unterwegs. Er hätte immer den PC für sich entdeckt. Und irgendwann hatte er den Wunsch und wollte sich ein MacBook, also wollte irgendwie ein MacBook haben. Ein MacBook kostete damals irgendwie 1.000 Euro. Und ich weiß nicht, wie alt war er denn da?
12. Nein, 12.
12. Mit 12 Jahren. Ah, ja, und da habe ich ihm gesagt, da waren Sommerferien, zu Timo, du könntest bei uns vorne arbeiten. Wenn du einen guten Job machst, kriegst du genau die gleiche Kohle wie jemand andere auch. Damals war es so üblich, irgendwie zwischen 8 und 10 Euro zu bezahlen. Ich habe 8,50 Euro war Mindestlohn, wenn es das überhaupt schon gab. Und dann hat er so gesagt, so ja, boah, ich weiß nicht, habe ich ihm vorgerechnet, pass auf, wir haben 6 Tage die Woche auf. Du kannst jeden Tag hier 5-6 Stunden arbeiten, das sind 50 Euro pro Tag. So, das sind in der Woche 300 Euro. Das heißt, du arbeitest 4 Wochen und du kannst dir ein MacBook kaufen. Und auf einmal ist irgendwas bei ihm passiert, der gesagt hat, jo, alles klar, will ich. Hat an einem Sonntag angefangen, wo es richtig ballerte. Sonntag, Saison, der kaffeestärkste Umsatztag, der umsatzstärkste Kaffeetag, so heißt es. Und er hat auf einmal einen guten Job gemacht. Er konnte sich Dinge merken, also man soll es nicht glauben. Der Kleine, der war 12, ja. Und dann hat er gesagt, das macht ihm Spaß. Und dann hat er angefangen zu arbeiten. Dann hat er immer noch mal das Formtief gehabt, wo er hier nicht wollte. Das lag aber an seinem Umfeld, so, wo er sich heute ärgert und sagt, warum habe ich das nicht gemacht? Okay, alles gut. Aber die Prägung, die wir ihm da mitgegeben haben, ist ja keineswegs ein Opfer, weil er hat sich ja so krass entwickelt in ein paar Wochen ist er eine völlig andere Persönlichkeit geworden, weil er halt mit Menschen kommuniziert hat. Und da er immer älter aussah als 12, deutlich älter, sind die Menschen auch anders mit ihm umgegangen, was ihn auch wieder stark gemacht hat, wo er eine größere Reife bekommen hat. Deswegen ist es rückblickend gesehen für uns ein Opfer, weil wir sagen, scheiße, da fehlt uns einfach Zeit, die haben andere gehabt mit den Kindern, aber was willst du jetzt machen? Kannst du sowieso nicht ändern? Für ihn war es positiv.
Jetzt haben wir aber wiederum die Zeit jetzt mit ihm, wenn du...
Ja, wenn wir zusammen arbeiten.
Wenn wir zusammen arbeiten oder auch wenn wir so Zeit miteinander verbringen, also es hat ihn schon geprägt, definitiv.
Ihr seid ja als Familie auch sehr, sehr stark zusammengebunden. Und wenn man sich sonst so Teenager oder junge Erwachsene, wie er jetzt ist, also Timo wird nächstes Jahr 19, ist jetzt 18,5, so hat Führerschein, hat Auto, wohnt bei euch, macht seine Ausbildung, arbeitet nebenbei hier dennoch weiter. Es ist ja sehr nah, sehr eng, sehr verbunden. Also anstatt feiern zu gehen oder mal, ich hau jetzt mit irgendwelchen Freunden irgendeine Hausparty hin oder keine Ahnung was. Was machen wir? Wohin gehen wir? Was unternehmen wir? Da ist er ja sehr stark auch an euch gebunden. Also oft gab es schon Momente, wo ich gesagt habe, boah, geil, schön einfach, weil es schön anzusehen ist. Ja,
er hat trotzdem, ich meine, er macht ja viel Sport. Ne, also dreimal, viermal die Woche ja Gym. Ansonsten ist er natürlich auch im Ferienhof auch eingebunden. Ne? Dann er macht ja den ganzen Gartenkram da, also mähen und so. Und mähen bist ja auch zwei Abende, bist du da ja mit drin.
Was bei euch aber jetzt ja auch keine Qual ist. Es bringt ja Spaß. Ich würde das auch machen. Einmal die Woche, freiwillig. Einfach nur, weil ich Trecker fahren möchte.
Deal.
Trecker.
Deal.
Ich glaube, den lässt er sich nicht abnehmen, weil du darfst das andere machen, dieses, wie heißt das, Freischneiden, das machst du auch nicht so gern.
Ich glaube, er lässt sich das auch sehr gerne abnehmen.
Ja, okay.
Ja, das schon.
Ja, aber dann macht er UKF.
Ja, also, wie gesagt, also die Situation, genau, die Situation, die wir da haben, die ist schon sehr, für uns irgendwie normal, aber wenn man so ins Umfeld geht, ist das schon sehr außergewöhnlich. Ja. Ich hatte so ein Verhältnis nicht zu meinen Eltern. Absolut nicht.
Ich ja. Sonst wäre Mama ja jetzt auch nicht hier. Also das ist halt Mama ist ja auch irgendwie ganz plötzlich an den Job hier gekommen. Aber also ich habe auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber schon immer gehabt.
Gab es Menschen in eurem Umfeld, die euch nach der Krise den Rücken zugekehrt haben? Und was habt ihr über Freundschaft und Loyalität gelernt?
Kurz vor der Krise haben wir uns schon von einigen Menschen getrennt.
Also ich könnte jetzt so referieren.
Dann referier du, bitte.
Also es geht um Menschen, die uns den Rücken gekehrt haben. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Die einen, die uns den Rücken gekehrt haben und die anderen, denen wir den Rücken gekehrt haben. Wenn die Frage auf beides gemünzt ist, was ich jetzt einfach mal so glaube, dann gab es natürlich während der Krise Menschen um uns herum, die eine Stütze waren, die größtenteils aber nur eine vorübergehende Stütze waren, weil sie im Grunde nicht wirklich dir helfen wollten, sondern weil sie hören wollten, dass es dir scheiße geht, weil sie die stärkere Position haben wollten, weil sie die Energie brauchten, wenn wir halt gesagt haben, und so Phasen hatten wir ja damals auch, oh, ist alles scheiße und wir wissen nicht, ob das klappt und ob wir den Hof verlieren, alles ist irgendwie blöd. Und das kriegst du in diesem Moment nicht mit. Du musst durch diese Krise durchgehen, um zu verstehen, wie die Menschen ticken. Und da sind viele Menschen dabei gewesen oder einige Menschen dabei gewesen, zu denen wir keinen Kontakt mehr hatten. Das basierte aber größtenteils auf Gegenseitigkeit, weil wir einfach festgestellt haben, wir sind halt extrem gewachsen durch die Krise. Und andere haben sich halt nicht weiterentwickelt mit ihren, ich sag mal, mit dem Standardjob und mit den Standardproblemen, die man dann eben so hat, wenn man mal 41 Stunden arbeiten muss die Woche. Und sorry, er kann da auch nicht ernst dabei bleiben. Und wenn du dann eben merkst, dass du auseinandergehst, weil wir einfach den festen Glauben daran gehabt haben, den unerschütterlichen Glauben und die Überzeugung, dass es weitergeht, dann hast du halt Menschen um dich herum, die kommen damit nicht klar und die entwickeln dann irgendwann auch so einen gewissen, ja, so ein gewisses Neid. Also die wollen irgendwie hören, dass es dir halt doof geht. Und die Menschen waren vielleicht kurzfristig so eine Unterstützung, weil wir uns mit denen ausgetauscht haben, weil wir einfach geredet haben, aber langfristig war es einfach Bullshit. Aber das gehört einfach dazu. Das ist der normale Prozess. Ansonsten ist ja generell unser Wirkungskreis, also mit Menschen, mit denen wir uns umgeben, ja extrem klein geworden. Und der wird auch immer kleiner, wobei irgendwann noch kleiner werden kann er eigentlich im Grunde gar nicht. Und das ist einfach normal, weil Krise ist das eine, da gucken die Menschen gerne drauf, also von außen sagen, ja, der hat ja eine Krise, ja, der XY musste ja Insolvenz anmelden, bei dem, ja, der musste Mitarbeiter entlassen, hast du schon gehört? Du wirst nie hören, dass einer sagt, boah, hast du schon gehört? Bei dem läuft's richtig geil. Das hörst du nicht, du hörst immer nur, ja, bei dem, also das ist ja ganz schlecht, aber war ja klar. So, wenn es dann gut läuft, dann hörst du so, naja, bei denen läuft's gut, aber die haben ja Glück gehabt. Ja, also in unserem Fall, wie oft haben wir jetzt schon gehört, naja, gut, war ja auch einfach bei euch, weil ihr habt ja auch die Brauerei hinter euch. So, was ein Bullshit, dass wir mit denen schon im mega, mega im Krieg waren, dass wir tausende von Anwaltskosten hatten, beidseitig, weil wir eben Themen hatten, wo wir sehr, sehr unterschiedlicher Meinung waren, dass hier auch mal ein Pachtvertrag quasi in Frage gestellt wurde, beidseitig. Okay, das ist alles Vergangenheit. Darüber darf man reden, aber nach außen hin suchen die Menschen sich dann immer Dinge und sagen, ja, das ist ja klar, das ist ja einfach. Warum? Weil sie neidisch sind und eifersüchtig sind und weil sie sich selber nie auf den Weg gemacht haben. Und das ist einfach die Situation. Ich finde es viel schöner daran zu denken, welche Menschen hast du die ganze Zeit über gehabt? Welche Menschen stehen bei dir und ohne welche Menschen hättest du es nicht geschafft und wärst du heute nicht da, wo du bist oder wo wir sind? Und da seid ihr beiden die Ersten.
Nee, Frau Hansen.
Ja, okay, Frau Hansen, ich sehe uns ja jetzt als Personal.
Okay, ja, als eins, ne? Ja, ist auch richtig, ja. So,
genau.
Ja, dann ja, ne? Ja.
So,
ja,
und
ja.
Auch das habe ich oft schon gesagt, ihr hättet sagen können, nee, lasst mal, ich weiß nicht, ob das klappt, ja, kriegen wir ersten unser Gehalt und so. Das ist noch nicht mal 3 Jahre her. Das ist nicht mal 3 Jahre her. Das ist jetzt 2,5 Jahre her, dass es richtig kacke war.
Ja, aber da ist es ja auch wieder, was hält uns zusammen und hält uns dann zusammen, ist Ehrlichkeit und Vertrauen. Sonst würden wir 4 hier nicht sitzen. Also da geben wir das so weiter, wie wir beide das seit 29 Jahren leben. Und so geben wir das halt auch weiter. Ich meine, den Geier, den du mir geschenkt hast, der sitzt immer noch bei uns im Auto. Da steht halt drauf, Trust Me. Der hat ein Herz im Schnabel, wo Trust Me draufsteht. Das war das Erste, was ich von dir geschenkt bekommen habe.
Der auch vorne im X1 saß?
Ja.
Nein?
Ja.
Oh, wie süß.
Ja.
Es sind nicht nur Krokodile, die wir haben. Also.
Wir müssen irgendwie ein Bild von diesem Papageien mit in den
Geier. Geier. Kein Papagei.
Sorry.
Ein Geier. Wir machen ein Foto.
Mit einbauen.
Er sitzt jetzt bei uns in der E-Klasse.
Ja. In der alten.
In der alten E-Klasse.
Der fährt ja schöne Saudos. Der nächste wird eine Bugatti Chiron.
Ja, Chiron.
Nein.
Ja, ganz klar.
Nein.
Ist schon bestellt.
Nein.
Gab es jetzt mal abgesehen von der Krise einen Moment in eurem Leben, der euch als Paar richtig viel abverlangt hat?
Mhm.
Oh, es ist.
Ich habe mit der Frage gerechnet.
Mhm. Hast du schon eine Antwort?
Nee, ich habe tatsächlich.
Also das, was ich bei uns damals, was halt unser Leben extrem auf den Kopf gestellt hat, das war definitiv wieder unser Sohn. Also das war Timo zu dem Zeitpunkt. Weil bei mir war es ja nicht so einfach, als er dann auf die Welt gekommen ist. Also das hat uns beide schon sehr angestrengt, auch noch im Nachhinein so ein bisschen.
Ja, aber du musst ja mal überlegen. Ich habe dir aber damals was ganz Entscheidendes abgenommen, als Timo auf die Welt kam.
Ja, was denn?
Weißt du nicht mehr?
Nee, weiß ich nicht.
Es gibt doch diese Wochenbett-Blues.
Ach ne? Ja, Wochenbett-Depression. Ja, die hatte ich nicht.
Ja, die hatte ich. Ich hatte 2 Wochen, hatte ich so eine Art Wochenbett. Also für mich war es ganz schlimm. Gott, weil wir waren ja eben mit unseren Freunden, wir haben im Partykeller immer ständig Party gemacht, auch einmal geht das nicht mehr. Das war für mich so, als wenn eine ganze Welt irgendwie zusammenbricht. Also aber natürlich Gott. Freust du dich natürlich, dass dieses Baby da ist, aber da gab es dann so viele Momente, wo ich so dachte, oh.
Das
aber das hab ich dir abgenommen.
Ja, hart. Die Wochenbettdepression fing bei dir ja schon an. Wieso ist der denn jetzt wieder wach? Ja, weil er Hunger hat.
Was macht man mit dem so?
Das war schon sehr lustig. Soll man? Also, ja, es war am Anfang, du konntest mit Timo, ja, du hast ihn dann gefüttert, nur aber das war, ne, als Timo dann schon ein bisschen mehr konnte, so mein Sohn.
Oh, bis gleich, es ist mir zu klein.
Aber ich überlege sonst Situation.
Reizt bei uns immer alles Friede, Freude, Eierkuchen?
Nee, also es gibt doch noch eine Situation. Da müssen wir jetzt ein bisschen Richtung Norden wehen. Richtung deiner Eltern beziehungsweise meiner Schwiegereltern. Also da, die haben schon immer dafür gesorgt, dass wir beide sehr viel miteinander reden mussten. Also wir haben, 2002 war das, da war das, da sind wir etwas böse beschossen worden. Es tut mir leid, liebe Grüße an euch nach draußen.
Ja, ist ja lange her.
Es ist lange her, aber da sind wir sehr extrem beschossen worden von meinen Schwiegereltern, dass wir auf 2 Jahre keinen Kontakt miteinander hatten. Also das war schon anstrengend.
Da hatten wir aber kein Thema.
Nein, die hatten kein Thema damit, aber es hat schon indirekt etwas belastet, weil also die Anfänge, dann als das erste Jahr vorüber war, gut, ne, dann hat man nicht viel drüber nachgedacht, aber es war schon, also es hat schon gepiesackt in den ersten Ehejahren. So ein bisschen.
Ja, aber ich sehe ich jetzt nicht als interne Krise.
Nein, als interne Krise nicht, es war super außen, ne, so ein bisschen.
Hast halt eine Herausforderung gehabt, die du eben lösen musstest und das ist natürlich immer dieser Konflikt, den du dann natürlich als Kind in dir trägst, dass du dann, im Grunde musst du ja eine Entscheidung treffen. Passt du weiterhin in das Weltbild deiner Eltern, was sie dir mitgegeben haben? Oder brichst du da aus und bleibst halt dann eben, oder was heißt bleibst, oder aber also bist auf der Seite deiner Frau oder der ja auch der Familie, also der Schwiegerfamilie? Das ist ein Konflikt, den du selber mit dir ausmachen darfst, ne? Natürlich. Aber da habe ich ja jetzt ja nicht irgendwie groß drüber nachgedacht.
Nein. Aber da haben wir auch viel immer drüber geredet und gesprochen, und da ist es wieder. Sprechen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und wenn man überlegt, wie viele Leute hier 2000 geheiratet haben, wo Freunde von uns damals, die waren auf 4 Hochzeiten, wir sind die einzigen, die noch verheiratet sind. Ja.
Nee, Jörg und Christiane.
Ja, Jörg und Christiane haben ein Jahr danach geheiratet. Die haben nächstes Jahr selber Hochzeit. Schöne Grüße gehen raus.
Ja.
Okay. Nach 25 Jahren Ehe und 11 Jahre selbstständig. Was ist heute oder also gemeinsam größte Traum?
Geschäftlich oder privat?
Beides. Außer Bugatti zu kaufen, das wissen wir jetzt.
Bei mir ist das immer noch ein VW-Beetle.
Ja? Ah, okay.
VW-Beetle Cabrio.
Also materieller Traum?
Also ein gemeinsamer
Traum. Ein gemeinsamer Traum.
Nee, ich sag mal so, wir reden viel darüber, im Winter irgendwo in der Sonne zu sein.
Jetzt haben wir gerade im Auto Loch gehabt.
Passen wir gerade im Auto auch schon wieder. Gestern haben wir uns in der Pause mal auch wieder damit auseinandergesetzt, obwohl wir vor uns ganz klar gesagt haben, nee, die nächsten Jahre fliegen wir nirgendwo hin. Bist du jetzt schon wieder an so einem Punkt, wo du denkst so, auch im Winter so 2-3 Monate mal raus, wäre schon irgendwie geil. Das ist aber ein relativ, also was heißt Traum? Das wirst du irgendwann machen, einfach. Also, weil das ist jetzt kein Hexenwerk zu sagen, welches Ziel hatten wir jetzt?
Costa Blanca.
So irgendwie Costa Blanca oder so. Keine Ahnung, weil es da im Winter besonders trocken ist, also trockener als jetzt beispielsweise auf den Balearen, wo wir ja sonst ja sehr häufig im Winter waren. Und du hast auch irgendwie mehr Sonntage. Also wenn das alles so stimmen sollte, kommst du da so relativ gut klar. So einer der trockensten und wärmsten Punkte sein im Winter innerhalb Europas. Das wirst du halt machen, weil da musst du dich jetzt nicht groß strecken für. Das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie 3 Jahre oder 10 Jahre oder 20 Jahre drauf sparen musst. Das sind ja kleine Dinge, die da irgendwie passieren. Großen Traum, also ich bin ja immer noch, ich glaube auch schon ein paar Mal hier irgendwie gesagt, in unserem kleinen Studio hier, ich bin ja ganz stark auf dem Punkt und werden noch eine große kulinarische Entwicklung haben. Also ich selber für mich. Die Möglichkeiten, glaube ich, die haben wir schon eingeschränkt jetzt auch, aber einfach zeitmäßig können wir das nicht ausspielen. Da ist es für mich so, dass ich sage so, oh, ich möchte gerne was von der Welt sehen. Und aber nicht jetzt, oh ja, da gucke ich mir jetzt einen Club an oder da hinten steht ein Berg rum oder so, sondern ich will was von der Welt sehen und ich will die Kulinarik dort erleben.
Wir setzen uns ja momentan mit vielen Restaurants auseinander, die wir so.
Also wenn Freizeit ist, dann guckst du immer, in welcher Stadt sind welche Restaurants, welche Trends haben die, was machst du? Finde ich einfach unfassbar spannend. Und das ist schon irgendwie ein Traum. Und das dann zu verbinden und damit im Prinzip dann irgendwann auch noch Geld zu verdienen, also ergänzend, sage ich jetzt mal, zu dem, was wir machen, das wäre schon irgendwie Premium, weil das ist dann auch nicht Arbeit, das ist einfach geil. Und das machst du im Prinzip, bis du dann umfällst, ne? Also ich bin ja nicht derjenige, der sagt, ich gehe in 20 Jahren in Rente. Ja, dann werde ich 67. Also in theoretischen 20 Jahren hätte ich mein Rentenalter erreicht, damit kann ich gar nichts anfangen. Also das wäre so, das ist so Traum. Und da natürlich gehst du im Kopf so ein paar Szenarien durch und überlegst, wie kannst du das wann mit wem machen.
Und für die Sommerzeit, wenn wir dann hier sind, hätte ich gerne noch 2 Gewächshäuser. Also ich bleibe kulinarisch. Ich mit Gemüse und Obst anpflanzen bei uns auf der Weide. Also da noch ein bisschen weiter rumwerkeln. Also das ist so mein Traum. Ja, und halt weiter backen. Also backen gehört einfach zu meinem Leben dazu.
Das sind ja jetzt aber alles so Sachen, wo man sagt, okay, das sind Möglichkeiten, da braucht man ein bisschen Zeit mehr für.
Ja.
Ja. Ja. Also es ist nicht so, was man sagt, okay, da muss ich jetzt wirklich drauf hinarbeiten oder ich brauche dies oder das dafür, um das zu ermöglichen. Ja, es ist halt alles so, okay, Gewächshäuser kann man eben schnell, schnell in Anführungsstrichen, ne, erbauen und fertig machen, also sehr bodenständig einfach gehalten.
Ja, es gibt keine materiellen Dinge irgendwie.
Nur der VW Beetle Cabrio mit Blau, ja.
Okay, das.
Blau in Blau.
In Blau mit weißen Ledersitzen.
Ja, okay. Also wir reden jetzt aber ja von einem Oldtimer.
Ja. Also von einem älteren, ne? Modell, keinen neuen.
Und da, wenn ich sage, ich hätte Lust auf eine 15 Jahre alte S-Klasse oder sowas, dann sind das Dinge, die da musst du dich jetzt nicht groß strecken. Also das sind Dinge, die du halt machen kannst. Wenn du das vorhast, dann machst du sowas. Aber das ist so. Also ja, finde ich jetzt toll, wenn ich jetzt solche Autos sehe oder so einen 25 Jahre alten 7er oder so, wenn ich sowas sehe, finde ich das schön, finde ich das toll, aber kickt mich jetzt gerade nicht oder so. Also deswegen, ich bin mehr so auf dieser, planerisch bin ich ja eigentlich nicht, ist ja mehr so intuitiv, aber mehr so auf dieser Ebene, dass ich schon so überlege, okay, was machst du, wie lange und wie und was willst du mal machen und wie kann man das unter einen Hut bringen? Weil, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich jetzt sage, ich will die Welt kulinarisch erkunden, das kostet schon Geld.
Ja.
Ne? Das ist nicht, also du kommst nicht für 300 Euro Business Class irgendwie nach Malaysia, um da Schnecken zu essen.
Es kommt ja auch immer wieder darauf an, wie man etwas vermarkten möchte, also gäbe es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. So. Jetzt nehmen wir an, du möchtest dich kulinarisch weiterbilden und machst daraus einen Reiseblog und verdienst damit kein Geld. Dann wäre das schon wieder beruflich.
Ja? Oder du machst Kochkurse.
So. Oder beides.
Oder machst beides. Machst Kulinarik, verkaufst die Produkte, also in, ich sag mal, in einer Art Restaurant, was du wiederum mit einer Kochschule kombinierst.
Ja.
Beispiel so wie Jamie Oliver zum Beispiel, der macht es ja auch nicht anders. Also ich glaube, der macht 90% über Bücher und 9% über Kochschule und 1% übers Restaurant, ne? Also so, und damit beschäftigt man sich halt, ne? Ja. Keine großen Träume.
Doch, dass wir gesund bleiben. Ja. Das ist das Wichtigste, dass wir die Dinge dann noch erleben können gemeinsam.
Klar. Aber da kannst du, außer dich maximal gesund zu ernähren, Alkohol wegzulassen und ja auch.
Und nicht, Stress reinnehmen.
Und auch nicht so. Ja, Stress ist aber auch schon wieder so eine Bewertung.
Der negative Stress. Negativ. Den hatten wir genügend. Den brauchen wir nicht mehr.
Ja, genau.
Wenn ihr beiden ein einziges Wort wählen müsstet, um eure Reise zu beschreiben, welche wäre das? Also welches Wort und warum?
Einem einzigen Wort.
Jetzt haben wir eine zu lange Pause.
Nö.
Nö, nein.
Für mich gibt es das Wort Freigeist.
Jetzt müsste ich einen draufhauen. Freigeistin.
Ach. Mir ist sofort gerade das Wort Freigeist eingefallen, weil wir uns nur sehr schwierig in irgendwelche Schablonen drücken lassen. Wenn wir es dann versuchen, uns in Schablonen drücken zu, also wenn wir da versuchen, drin zu bleiben, dann wird es leider hinterher immer scheiße. Also das heißt, dann gehen irgendwelche Verbindungen verloren zu Menschen. Stimmt. Das passt einfach nicht. Deswegen, ich glaube, wir sind beide absolut untauglich, in einem normalen Angestelltenverhältnis zu sein. Und ich glaube, bei euch ist es mittlerweile genauso. Ihr könntet das auch nicht mehr. Es ist einfach eine Situation, wenn du frei denken darfst, wenn du keine Einschränkungen hast. Und ich meine, wir können über dieses Land meckern, wie wir wollen, aber wir dürfen hier frei denken. Okay, manche Sachen dürfen wir nicht sagen. Und in Deutschland fahren und außen hinhängen ist mittlerweile auch schwer. Aber wir dürfen zumindest in der geschäftlichen Welt dürfen wir frei denken. Also du kannst im Prinzip alles machen. Du kannst fast alles machen. Du kannst dich selbstständig machen mit irgendwas. Ja, du kannst sagen, ich will jetzt Bodenleger werden und ich habe jetzt ein Faible für, ich mache jetzt nur blaue Böden mit roten Punkten drauf. Und vielleicht findest du irgendwann mal einen, der sagt, ich bezahle dir 15.000 Euro für einen Quadratmeter, brauchst du einen Auftrag und alles ist gut. Also ich überspitze so ein bisschen. Du hast also alle Möglichkeiten. Das System zwängt dich, egal ob das im Angestelltenverhältnis ist, ob das in deinem Umfeld ist, das System zwängt dich immer und immer und immer wieder in irgendwelche Schranken, in irgendwelche Regeln. Und da passen wir nicht rein.
Aber da haben wir nie reingepasst.
Wir haben aber lange gebraucht und ich habe zu lange dafür gebraucht, um das zu verstehen, weil sonst wäre ich nicht nach 19,5 Jahren aus der Bank raus. Ich bin ja mal stolz, dass ich die 20 Jahre nicht geschafft habe. Sonst wäre ich nicht nach 19,5 Jahren raus, sondern wahrscheinlich schon nach 10 Jahren raus. Die ersten Jahre war es ja völlig okay. Und du hast immer dieses System aus Prozessen, aus Regeln, wo ich von außen, egal wo es ist, ob es bei Unternehmern ist, ob es bei Firmen ist, ob es, also wirklich völlig wurscht, du hörst so oft Dinge, wo du denkst, alles klar, die Menschen dienen diesem Prozess. Aber der Prozess, egal welcher Prozess auch immer, soll ja dem Menschen dienen, soll dem Unternehmen dienen. Und immer wenn das nicht der Fall ist und du versuchst, die Dinge zu hinterfragen und du merkst, dass die Menschen blocken, dann weiß ich, das ist nicht die Energie, da komme ich nicht mit klar und dann machen wir einen Bogen drum. Dann können wir über das Wetter reden, über Autos, über Stoffe, über Urlaub, aber mehr passiert da nicht. Das ist oberflächlich. Und die Oberflächlichkeit, also mir bringt die nichts, dir bringt die auch nichts. Und dann ist das Thema durch. Und deswegen immer und immer wieder, ich habe schon vorgehabt, so ein großes Schild, irgendwas mit Freigeist zu nehmen und auf den Hof drauf zu malen, drauf zu matschen, ja, mit Sikomastik da festzukleben, irgendwas, um den Leuten da draußen zu zeigen, hier ist kein Ferienhof mehr, hier ist nicht mehr Struktur, 9-to-5 Urlaub machen, 10 Tage, es gibt's hier nicht, sondern hier ist nur noch Freigeist. Und wenn euch das nicht passt, macht am besten Bogen drum, Sperrzone, wie bei Geflügelpestausbruch. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Deswegen ist das, was mir sofort in den Kopf gegangen ist.
Da hast du ja direkt den Namen für den Hof, Freigeistin. Nein, Nein, was ist, wir haben nie in die Struktur gepasst, deshalb so,
man ist ja schon als, nicht Mann, sondern wir sind ja schon als Kinder irgendwo angestoßen. Und als wir am Anfang zusammen waren oder auch verheiratet waren, da haben wir ja beide hier die normalen Jobs gehabt, ne? Ich im Steuerbüro, du in der Bank. Also da ist man diesen klassischen Weg gegangen. Freitag Nachmittag hatte man dann Feierabend, Samstag und Sonntag hatte man Wochenende wie alle. Und aber das passte nie zu uns. Nie.
Kannst, egal welche Situation, du kannst jetzt eine halbe Stunde über dein Leben referieren, du kommst immer wieder an diesen Punkt, dass wir nicht ins System gepasst haben.
Nie.
Nie. Und dabei glaube ich, mit fester Überzeugung sagen zu können, wir sind deswegen keine schlechten Menschen.
Nein, auf keinen Fall.
Und manchmal kommst du dir vor wie so ein Alien. Wirklich, manchmal kommst du dir vor, dass es einfach nicht dein Planet ist hier. Wenn du mit Menschen interagierst, wenn du Menschen siehst, wenn du Menschen beobachtest und denkst, was habt ihr denn bitte für Probleme? Redet doch einfach miteinander, dann ist das Thema doch durch. Nee, da habe ich Briefe geschrieben, mache ich hier, mache ich da. So, damit werden wir auch manchmal konfrontiert.
Ja, das kommen wir dann wieder in die normale Welt,
genau.
Nicht in unsere Welt.
So, ne, also, ja, manchmal kommst du dir wirklich vor, irgendwie wie so ein Alien, und dann bist du froh, wenn du hier bist.
Ja.
Oder, okay, zu Hause mit Timo ist auch was anderes, aber selbst innerhalb der Familie ist es manchmal so, dass ich denke so, oh, da sind aber gerade mal so ein paar Schritte zwischen uns, ne?
So, nur eine letzte Frage habe ich.
Hau raus.
Und ich glaube, dann sind wir auch so langsam durch.
Hau raus.
Hau raus.
Ich bin gerade warm geworden.
Was ist denn, nach so vielen Jahren, ihr habt auch viel Erfahrung gesammelt, du Chef bei der Bank und dann selbstständig, Chefin, du auch genauso. Was ist denn für euch der Sinn des Lebens?
Also?
Ja, der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens.
Ja, cool, so schwer ist es nicht.
Für mich es ist es, ja, glücklich zu sein, jeden Morgen wach zu werden, dass dass noch alles gesund an einem ist, dass wir uns morgens direkt guten Morgen sagen können, dass man, ja, wie du es gerade auch schon sagst, dass man gemeinsam wächst, dass man, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Du musst über den Sinn des Lebens nachdenken.
Ja. Denn du den Sinn des Lebens.
Also, der Sinn des Lebens ist völlig simpel. Zum einen finde ich das, also du musst was hinterlassen auf der Erde, wenn du nicht mehr da bist. Also ich sage jetzt bewusst, du musst, weil ich finde, du musst das. Ich finde, jeder Mensch sollte das. Hört sich nicht so hart an. Fangen wir nochmal neu an. Du solltest was hinterlassen. Du solltest im Idealfall was hinterlassen. Und ich denke jetzt nicht an eine Bronzestatue, die irgendwo steht. So, oder ist irgendwie, da war mal einer, der hat das und das, hat in eine Schlacht oder so gewonnen. Wobei wäre auch cool. So eine große 80-Meter-Statue würde mir schon gefallen.
Nein.
Mit einer Pyramide oder so.
Nein.
Also, zurück zum Ernst. Ich finde, wenn wir was hinterlassen, was Inspirierendes hinterlassen, wenn Menschen sich irgendwann zurückerinnern und sagen, Mensch, da habe ich mal jemanden kennengelernt und von dem habe ich das und das mitgenommen. Ich denke zum Beispiel an meinen Deutschlehrer zurück, weil der so Werte übermittelt hat. Das war ein knallharter Typ. Ja, der war irgendwie Major der Reserve oder sowas. Ja, also er hatte den höchsten Titel irgendwie, den man in der Reserve haben konnte. Ich hatte das Glück, dass ich den meine gesamte Schulzeit bis zum Abi hatte. Und an den denke ich oft zurück. Der hat so Ferienfreizeiten gemacht, wo wir waren, wo wir uns das ganze Jahr darüber drauf gefreut haben, die 14 Tage da eben mitfahren zu dürfen. Und du hast einfach Werte von ihm mitgenommen. Und ich denke da heute noch daran zurück. Und manchmal erzähle ich dann auch Menschen so wie Timo da irgendwie von. Das heißt, so jemand ist einfach in Erinnerung geblieben. Er ist leider viel zu früh gestorben. Und deswegen ist für mich der erste Punkt schon mal, also versuche inspirierend zu sein, dass die Menschen sich an dich erinnern. Und wenn du dank der heutigen technischen Möglichkeiten nicht ganz blöd bist, dann nutzt du das, indem du, so wie wir jetzt gerade zum Beispiel einen Podcast machst oder mal irgendwie dein Gesicht für Insta nutzt und irgendwelche schlauen Sachen machst, weil das geht ja nie weg. Und wer weiß, wenn du nur eine Person erreichst und damit irgendwas Gutes passiert, dann ist doch gut. Das Zweite ist, wie ich eben gerade sagte, ich glaube fest daran, dass wir uns irgendwann irgendwie vor irgendjemandem verantworten dürfen. Und ich habe schon oft in Podcast-Folgen über Karma erzählt. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, gutes und schlechtes Karma für uns zu generieren. Und deswegen tu Gutes. Also tu Gutes und schaffe gutes Karma. Dann, ich habe noch zwei Sachen.
Ist das so. Das Leben ist ja ganz einfach gewesen. Dann muss ich ja einfach nur weiterleben wie bisher.
So.
Dann habe ich da schon alles richtig.
Ja, so. Das andere ist, sei immer gerade, sei ehrlich. Also, wenn du Werte hast, kämpfe für die. Die Werte dürfen auch nicht in keinster Weise, das ist eine doppelte Verneinung. Die Werte dürfen nicht verhandelbar sein. Du hast Werte und bleibe bei diesen Werten, egal was ist, egal wie stark der Sturm da draußen brauchst. Du bleibst bei deinen Werten und du kippst eben nicht um. Und das vierte, da übernehme ich jetzt ein Zitat von Arnold Schwarzenegger. Sei nützlich. Sei nützlich. Was ist damit gemeint? Tue Dinge, die einen Nutzen bringen, die anderen Menschen einen Nutzen bringen. Wenn du hier im Restaurant bist, ist es ganz einfach, mach den Gast glücklich, das, was wir immer sagen. Wenn du in der Küche bist, mach den Gast glücklich, bring das geilste Essen heraus. Versuch es noch geiler zu machen. Morgen noch geiler als heute, übermorgen geiler als morgen. Sei nützlich. Das ist das, was Arnie damit gemacht hat. Inspirierendes Buch. Und das heißt, mit all den Dingen, die du halt tust, den ganzen Tag über, hast du immer die Wahl zu sagen, oxidiere ich irgendwie rum, guck mir einen haufenweise sinnlose Reels an oder tue ich etwas für mich selber, denke ich über meine eigene Zukunft nach, denke ich über meine eigene Entwicklung nach, denke ich über die Zukunft der Menschen um mich herum nach, über deren Entwicklung. In dem Moment bin ich schon wieder extrem useful, bin ich nützlich. That's it.
Vielen, vielen Dank für die tiefen Eindrücke. Wir haben die heutige Zeit erreicht. Wir sind, glaube ich, sehr froh, euch mal diese Fragen gestellt haben zu dürfen. Das war ein komischer Satzbau. Ihr seid auf jeden Fall das beste Beispiel dafür, dass man Unternehmen, Leben und Lieben unter einen Hut bringen kann und sich dabei auch treu bleibt.
Ja, Treue, das ist auch ganz wichtig.
Ja, natürlich. So, Basis. Danke, es hat Spaß gemacht.
Also, wenn du möchtest, du Gasflieger.
Du darfst widersprechen. Ich habe wieder keine Moderation übergeben.
Ich habe ja genug referiert gerade über den Sinn des Lebens. Danke. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja.
Sehr coole Fragen.
Gerne.
Musst du ein bisschen nachdenken.
Ja, definitiv. Ist ja auch schon eine lange Zeit.
Sehr, sehr coole Folge.
Sehr schön.
Danke euch dafür.
Sehr gern. Die 25. Gerne. Hört rein und bleibt uns treu.
Das war eine weitere Folge von GastroCast. All in, no fear, Geschichten echter Macher. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass uns eine Bewertung da. Folge dem Podcast und teile ihn mit anderen Machern da draußen. Bleib mutig, bleib dran und denk dran, Erfolg ist eine Entscheidung. Bis zur nächsten Folge.